Dann fangen wir an. Also heute auch der Herr Seidel ist leider immer noch krank. Deswegen nochmal habt ihr den Spaß mit mir. Gestern sind wir gekommen bis zu dem Beispiel Bubblesort und machen dann an genau der Stelle weiter. Haben sich da seit gestern noch weitere Fragen ergeben? Sieht nicht so aus. Gut. Also Bubblesort kennt ihr schon aus ID, wenn ihr dieses Jahr ID gemacht habt, ist ein ganz einfaches Sortierverfahren, welches leider eine quadratische Laufzeit hat. So, und wie geht das nun? Also, man geht in mehreren Runden über das Feld, was man gerne sortieren möchte, und dann, oder in die Eingabesequenz, und dann vertauscht man jeweils zwei benachbarte Elemente, wenn sich diese nicht in der richtigen Reihenfolge befinden. Und dadurch schiebt man eben ein bestimmtes Element in jeder Runde so lange nach vorne, bis es an der vordersten Position ist. So, also als Beispiel hier die 1, also erstmal hier vorne natürlich, 3 und 14 ist falsch rum, also tauscht man die beiden und dann trifft man eben auf dieses kleinste Element, diese 1, und die wird jetzt eben in jedem Schritt um 1 weiter nach hier verschoben, weil sie immer mit ihrem Nachbarn verglichen wird, dann jeweils kleiner ist und zum Schluss ist die 1 an ihrer richtigen Position. Und anschließend in der nächsten Runde machen wir auf die gleiche Weise weiter, nur dass wir eben die letzte Position hier, also die 1, nicht mehr betrachten. Ja, also wir schauen jetzt, sortieren wir da noch dieses Restfeld hier. Als im Code sieht das dann so aus. Also wir haben irgendwie diese äußere Schleife, die diese Runden implementiert. Das ist sozusagen die ite Runde. Also bei i gleich 0 sind noch alle Elemente unsortiert. Bei i gleich 1 ist dann ein Element schon vorne in der fertigen Teilsequenz und so weiter und so fort. Ja? So, das heißt, für jede von diesen Runden fangen wir, in dem Fall hier sind wir ja vom Ende gelaufen. Man kann natürlich auch in die andere Richtung gehen. Das kann man machen, wie man möchte. Also hier gehen wir vom Ende in jeder Runde und bauen sozusagen die fertige Sequenz am Anfang auf. Deswegen fangen wir hier bei dieser inneren Schleife am Ende an, mit j gleich n minus 2, also das vorletzte Element, weil wir dann immer sozusagen noch mit dem nächsten Element vergleichen. Deswegen fangen wir mit dem vorletzten Element an. Und dann testen wir eben, ob das Element, was wir uns gerade anschauen, dieses j in der aktuellen Runde, ob dieses Element größer ist als das Element an der Stelle j plus 1. Und in diesem Falle tauschen wir es eben mit dem Element an der Stelle, also das Element an der Stelle j plus 1 mit dem Element an der Stelle j. So, was bedeutet das dann für die Laufzeit? Also irgendwie hier innen in der inneren Schleife, das ist alles O von 1, ja, weil es sind alles nur Zuweisungen, die sind alle in konstanter Zeit zu machen. Dann dieses Conditional, da muss man ja im Prinzip berechnen, die Zeit, die die Auswertung der Condition hier benötigt, das ist auch O von 1, plus die Zeit, die die Auswertung von dem Body von dem Statement benötigt, das ist O von 1. Und deswegen ergibt sich insgesamt für dieses ganze Dingens hier eine 1. So, dann ein Level drüber haben wir diese Schleife hier. Die läuft immer, die fängt an bei j gleich n minus 2 und läuft eben bis i. So, wenn wir es jetzt als Summe schreiben wollen in der Mathematik, da schreibt man eben die untere Schranke unten hin und die obere Schranke oben. Deswegen schreiben wir hier, dass die Summe eben läuft von j gleich i bis n minus 2. Also wir drehen das sozusagen richtig rum und addieren dann eben die Laufzeiten von dem Schleifenkörper auf. Und der Schleifenkörper braucht ja, wie gesagt, O von 1. Und so ergibt sich dann eben insgesamt diese innere Summe. Gut. Weiter im Text für die äußere Summe hier. Wir schauen einfach hin, was die Schleife macht. Fängt bei 0 an, geht bis n minus 1. Das heißt, deswegen lassen wir unsere Summe auch bis n minus 2, weil wegen dem kleiner. Deswegen lassen wir unsere Summe hier auch von 0 bis n minus 2 laufen und summieren auf die Laufzeit vom Körper der Schleife. Ja? Und so kriegen wir dann eben diese äußere Summe hier. Gut. Jetzt ist natürlich die Frage, das hier sagt uns noch nicht so viel. Welche Laufzeitklasse ist es dann? Dafür machen wir dann so ein paar kleinere, einfachere Umformungsschritte. Also das hier ist erstmal, tun wir die innere Schleife hier irgendwie, die innere Summe streichen, indem wir schauen, das hier fängt irgendwie bei i an und geht bis n minus 2. Das heißt, der oberste und jedes Element ist eine 1. Das heißt, wir haben hier irgendwie n minus 2 plus 1 minus, Entschuldigung, plus 1 minus i, weil wir bei i anfangen. Einverstanden? Und wenn wir dann eben die minus 2 und die plus 1 zusammenzählen, dann sind wir eben bei n minus 1 minus i. Okay? Also da haben wir sozusagen die erste Schleife aufgelöst. Dann sehen wir, dass wir in der Schleife im Prinzip die Zahlen aufaddieren von i gleich 1 bis n minus 1, nur eben rückwärts. Also wir fangen sozusagen mit der größten Ziffer an, weil wir jetzt sozusagen für i gleich 0 einsetzen. Das heißt, hier steht dann, am Anfang steht halt dann n minus 1 plus n minus 2 und so weiter bis plus 0. Okay, und das können wir halt auch einfach als Summe schreiben, die bei i gleich 1 anfängt. Die 0 ist ja beim Summieren nicht so wichtig. Also die bei 1 anfängt und bis n minus 1 geht. Also sozusagen wir drehen das Ganze um und dann jeweils von i. Und warum machen wir das? Weil wir dann diese von Herrn Gauss diese nette Summenformel kennen, bei der man aus dieser Summe hier das da machen kann. Gut, das da hier ist nichts anderes als eine quadratische Funktion, was man leicht sehen kann, indem man das so schreibt. Also jeweils ein halb mal n Quadrat minus ein halb mal n. Und wie wir wissen aus der letzten Vorlesung, hat das die Komplexität n Quadrat. Und damit sind wir fertig. Gut. Fragen? Nein, dann gehen wir zum nächsten Beispiel. Diesmal die binäre Suche. Also wenn ihr euch nicht mehr daran erinnert, was die Idee davon war. Also wir haben als Eingabe ein sortiertes Feld und wollen ein Element in diesem sortierten Feld suchen. Und wenn ihr dann an ein Telefonbuch denkt zum Beispiel, da würdet ihr nicht, wenn ihr jetzt irgendeinen Namen sucht, vorne anfangen und dann das ganze Telefonbuch durchsuchen. Das wäre irgendwie langwierig. Tatsächlich geht's recht schnell. Ihr würdet wahrscheinlich irgendwo in der Mitte aufschlagen, dann schauen, welcher Buchstabe da ist und je nachdem das dann vergleichen mit dem Anfangsbuchstaben von der Person, die ihr sucht und dann in der jeweiligen Hälfte weitermachen und so weiter und so fort. Und das ist im Prinzip, diese Idee ist die binäre Suche und es ist faszinierend, wie viel schneller die eigentlich ist. Das sieht man eben, wenn man ans Telefonbuch denkt. Das ist würde man sich völlig weigern, einen Namen zu suchen in einem unsortierten Telefonbuch. Und eben durch die binäre Suche ist es eine Sache von wenigen Sekunden bis wenigen Minuten. Gut, also hier unten ist der Algorithmus, der das umsetzt. Schauen wir uns erst kurz an, wie das Ganze funktioniert. Also wir setzen uns mit diesem links und mit diesem rechts, mit dem L und dem R, beschränken wir uns irgendwie so einen Bereich in dem Feld, in dem wir suchen wollen. Also wir haben hier irgendwie ein Feld mit Elementen und wir haben ein links und ein rechts. Ja? Und das ist sozusagen der Bereich, in dem wir noch aktuell noch suchen. Und am Beginn unserer Suche spannt er eben über das gesamte Feld. Und was wir dann machen ist, also solange das links noch kleiner gleich dem rechts ist, ja, also wenn wir sozusagen mit dem links über das rechts hinausgelaufen sind, dann wissen wir, wir haben das Element nicht gefunden. Dann gibt es das Element in dem Feld nicht. Also solange das links noch kleiner gleich dem rechts ist, berechnen wir die Mitte von dem Feld, also von dem Bereich, den wir noch anschauen wollen, davon berechnen wir die Mitte und testen dann zunächst, ob wir das Element gefunden haben an dieser Stelle. Und in dem Fall sind wir natürlich fertig. Und wenn wir es nicht gefunden haben, dann müssen wir weitersuchen, dann schauen wir, ob dieses Element in der Mitte, also das wäre jetzt wohl irgendwo so hier in unserem Beispiel, ob dieses Element kleiner ist als das Element, was wir suchen. Und wenn das der Fall ist, dann suchen wir dann setzen wir links auf m plus 1. Also dann suchen wir hier weiter. Hängt ja davon ab, wie rum das Feld sortiert ist, ja? Also je nachdem, ob es aufsteigend oder absteigend sortiert ist. In dem Fall ist es wohl absteigend sortiert. Und im anderen Fall, wenn für den Fall, dass sozusagen dieses Element nicht kleiner ist als das x, dann suchen wir in dem, also dass es größer ist als das x, dann setzen wir das rechts um auf hier. Ja? Also hier würden wir das links umsetzen und hier würden wir das rechts umsetzen. Und das gibt uns dann jeweils einen neuen Bereich, ja, also in dem Beispiel diesen Bereich hier oder halt diesen Bereich hier und da suchen wir dann weiter. So, das ist die Idee von dem Algorithmus. Jetzt schauen wir, wie das hier implementiert ist, also wie die Laufzeit ist. Das hier oben ist natürlich, hat natürlich konstante Laufzeit. Dann der ganze Schleifenkörper hat trivialerweise auch konstante Laufzeit, sind ja bloß Conditionals, die jeweils dann wieder konstante Laufzeit im Körper haben. Und das hier unten hat auch konstante Laufzeit. Das heißt, das Einzige, was noch irgendwie interessant ist, ist diese Schleife. Und diese Schleife da, das können wir irgendwie nicht direkt sehen, weil das ja diesmal keine so schöne Vorschleife ist, die über einen bestimmten Bereich läuft, sondern wir müssen irgendwie, in dem Fall etwas komplizierter. Und deswegen sagen wir das hier abstrakt. Wir sagen einfach, wir nennen die Anzahl der Schleifendurchläufe k und sagen dann, die Laufzeit ist also die Summe über diese k Schleifendurchläufe und in jedem Schleifendurchlauf brauchen wir eben dieses eine konstante Zeit, eine Zeit von 1. Ja? Das ergibt dann insgesamt eine Zeit von k. Jetzt ist natürlich noch zu klären, was k denn eigentlich ist. Gut, also wie groß ist die Anzahl der Schleifendurchläufe k? So, dann haben wir einmal, schauen wir uns an, was jeweils die Größe des verbliebenen Suchintervalls ist. Das ist r minus l plus 1. Logisch, links minus rechts plus 1 ist die Menge an Elementen, die wir weiterhin nach Iteration i zu durchsuchen haben. So, und diese Menge an Elementen, die ist am Anfang n, weil wir sozusagen noch alle Elemente zu durchsuchen haben. Und jetzt der entscheidende Punkt ist, in jedem Schritt halbieren wir die Anzahl der Elemente, ja? Weil wir in der Mitte sozusagen dann nur noch die eine Hälfte oder die andere Hälfte angucken. Deswegen s von i plus 1 ist kleiner gleich s von i halbe. Und bei s von 1, wenn dieses si kleiner als 1 wird, dann ist der Algorithmus auf jeden Fall zu Ende. Und dann kann man halt natürlich sofort sehen, wenn wir in jedem Schritt die Anzahl halbieren, dann ist das irgendwie zweierlogarithmisch in dem n. Und daraus folgt dann insgesamt, wenn k kleiner gleich log n ist, dass das ganze Viech eine Laufzeit von eine Worst-Case-Laufzeit von log n hat. Gut. Dann noch ein Beispiel, auch wieder nicht ganz trivial, weil mit Weißschleife. Der Bresenham-Algorithmus, das war diese Geschichte, um einen Kreis zu zeichnen vom Anfang, wenn ihr euch dunkel erinnert. Da haben wir irgendwie auch wieder so ein paar Teile, also da gehe ich jetzt nicht nochmal groß drauf ein, das haben wir ja vor ein paar Wochen mal intensiv durchgesprochen, warum das so ist. Also wie dieser Algorithmus funktioniert. Das heißt, im Prinzip hier oben dieses Plot, das macht halt auch nichts Aufwendiges. Das nehmen wir an, hat die Laufzeit O von 1. Gleich ist natürlich diese Zuweisung und der ganze Schleifenkörper. Also da ist nichts anderes drin als wieder diese Aufrufe von dieser Plot-Methode und einige Zuweisungen und ein Conditional, was aber selbst auch wieder nur Zuweisungen in dem im Körper hat. So, das heißt, es bleibt wieder mal übrig, diese While-Schleife zu analysieren. Das heißt, wir machen uns wieder so eine abstrakte Abstraktion, also wir nehmen wieder so ein K und sagen, die Schleife macht K-Durchläufe und sehen dann, dass wir sozusagen K mal diese konstante Laufzeit aufsummieren und dadurch insgesamt wieder Laufzeit O von K haben. Gut. Und jetzt eben wieder die Frage, wie können wir irgendwas aussagen über diese Anzahl von Schleifendurchläufen, über diese Anzahl von K-Schleifendurchläufe. Und dazu definieren wir uns diese Funktion Phi, die die Differenz zwischen Y und X berechnet. Das ist in dem Fall alles relativ einfach. Wir sehen, aha, der Anfangswert ist R. Warum? Weil wir Y am X am Anfang auf 0 setzen und Y auf R. Deswegen ist das R. Und dann sehen wir, dass wir in jedem Schleifendurchlauf dieses Phi um mindestens 1 verringern, ja, weil wir entweder nur das X um 1 erhöhen, ja, also wenn wir X um 1 erhöhen, dann wird eben die Differenz kleiner. Und wenn wir oder zusätzlich noch Y um 1 verringern, dann wird die Differenz auch kleiner. Also es geht hier auf jeden Fall in jedem Durchlauf mindestens 1 runter. Und dadurch können wir schon sicher sehen, dass das Ganze irgendwie durch dieses R beschränkt ist. Hierzu alles klar. Bresenham, einfacher eigentlich als das letzte Beispiel. Und dann noch ein Beispiel, weil wir gerade so drin sind. Schauen wir uns noch die Fakultätsfunktion an. Die Fakultätsfunktion, also dass wir da nochmal ein Beispiel machen, ist ein bisschen motiviert dadurch, dass die Fakultätsfunktion hier ein besonderes Konzept benutzt, nämlich Rekursion. Und es macht auch die Laufzeitberechnung durchaus komplexer. Wir werden dann später in der Vorlesung noch mehr dazu erfahren, wie man etwas allgemeinere Instanzen von so einem, also wie man Rekursion allgemeiner die Laufzeit berechnen kann. In dem Falle ist es noch so trivial, dass man es einfach sehen kann. Also was macht die Fakultätsfunktion? Also erstmal vielleicht für jemanden, der die Fakultätsfunktion generell vergessen hat. Also 5 Fakultät ist irgendwie 5 mal 4 mal 3 und so weiter. Ja, also bis 1. Und wie berechnen wir das hier? Also wir testen, ob n gleich 1 ist, und wenn n gleich 1 ist, dann ist die Fakultät von 1 ist eben 1. Und sonst muss man halt hier sehen, dass das Problem irgendwie rekursiv ist. Also die Fakultät von 5 ist irgendwie 5 mal die Fakultät von 4. Und deswegen können wir das hier so machen. Wir multiplizieren n mit der Fakultät von n minus 1. Gut. Und was ist dann die Laufzeit? Also die Laufzeit von dem oberen Schwammsi ist irgendwie O von 1 wieder. Die Laufzeit von diesem, von dem unteren Zweig hier, die ist jetzt allerdings irgendwie für uns fragwürdig. Ja? Dann schauen wir uns an, wie sich sozusagen, und um da über eine Aussage zu kriegen, stellen wir so eine Rekursionsgleichung für dieses T von N, also das T von N ist die Laufzeit für diese Fakultätsfunktion, und dafür stellen wir dann so eine Rekursionsgleichung auf. Sagen also, T von 1 ist 1, oder in O von 1, logisch, ja. Wenn wir nur ein Element haben, dann, oder wenn wir nur die 1 haben, dann landen wir direkt in dem Fall, und dann haben wir O von 1. Und wenn wir jetzt T von N haben, dann haben wir irgendwie einen konstanten Anteil, das ist der Aufruf von der Methode und die Auswertung von der Bedingung und so weiter, plus eben die Zeit, die die Fakultät braucht für n-1 Elemente. Ja? Und in dem Falle kann man das einfach so stehen lassen, dass man daraus einfach dann sieht, dass die Zeit T von N in O von N ist, ja, weil wir hier irgendwie N mal dieses O von 1 aufaddieren. Ja? Aber ich sollte jetzt schon so ein bisschen schwanen, dass das nicht immer ganz so einfach sein kann. Gut. Dann schauen wir uns ein bisschen die, wie man die dann Average Case Complexity berechnen kann an. Also der einfachste Fall ist natürlich, wir haben eine uniforme Verteilung, bedeutet, dass jede Instanz von dem Algorithmus mit der gleichen Wahrscheinlichkeit vorkommt. Ja? Und in dem Falle ist die Laufzeit, wenn wir die Laufzeit für die einzelnen Instanzen kennen, dann addieren wir alle Laufzeiten und teilen eben durch die Menge der Instanzen der Größe n. Ja? Also uns geht es ja immer um in alle Instanzen einer bestimmten Größe und über die wollen wir dann die Laufzeit, wollen wir dann eine Average Case Complexity berechnen. Tatsächlich haben wir das Problem, dass in der Realität es eben nicht immer stimmen mag. Da haben wir schon letztes Mal so ein bisschen drüber gesprochen. Also wir können zum Beispiel einen Benutzer haben, der einen Suchalgorithmus immer schon vorsortiert, füttert. Und im allgemeinen Fall hat man eben für jedes, Instanz in diesem IN, der Größe N, hat man eine Wahrscheinlichkeit klein p i dafür, dass diese Instanz tatsächlich auftritt. Und die Laufzeit von tn ist dann eben die Summe aus den Produkten von der Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Element mal der Laufzeit von diesem Element. Muss man einen Moment auf sich wirken lassen, sich dunkel an die DS-Inhalte erinnern oder gleich flüchten. So. Dann versuchen wir das gleich mal anzuwenden auf die Inkrementierung von Binärzahlen. Also wie macht man das erstmal prinzipiell? Wir haben irgendwie so eine Nummer. Am Anfang das Beispiel könnte 0 sein. 0 ist relativ leicht zu inkrementieren. Dann hat man hier eben lauter Nuller und hier hinten eine 1. Das geht irgendwie ganz schnell. Und wenn man jetzt irgendwie so eine Situation hier hat, ja, und man möchte das Viech hier inkrementieren, dann muss man irgendwie hier hinten anfangen, und dann sieht man, hier ist aber eine 1, das heißt, aus der 1 macht man eine 0, dann geht man hier hin, da ist auch wieder eine 1, macht man wieder eine 0, wieder, und erst hier sieht man, man hat eine 0, und dann ist man im Prinzip fertig, weil die 1 bleibt dann auf jeden Fall, dann gibt es sozusagen keinen Übertrag mehr. Also das Problem ist, es können sich sozusagen, je nachdem, wie viele Einser hier vorkommen, wird dieser Übertrag mehr oder weniger weit nach hinten durchpropagiert. Und jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt solche Bits haben, was ist dann in dem Falle die durchschnittliche Laufzeit? Gut, dann haben wir eben diese Menge IN. Das sind eben die Menge der N-Bit-Instanzen in dem Falle. Ja? Also wir haben immer nur Zahlen mit der Größe N-Bit, aber davon gibt es halt auch viele verschiedene. Und jetzt unterscheiden wir, oder stellen wir fest, wenn für die Hälfte dieser Zahlen in dieser Menge ist das erste Bit 0 und für die andere Hälfte ist das erste Bit 1. Ja? Also wir haben da jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt die 4-Bit-Zahlen uns anschauen, wir haben da jetzt zum Beispiel die Zahl hier oder wir haben diese Zahl hier. Und wenn wir jetzt sozusagen uns dieses Bit hier wegdenken, also mit der Hälfte von in der Hälfte von allen Möglichkeiten gibt es hier eine 0 und in der anderen Hälfte hier eine 1. So, das heißt, für die Hälfte aller Zahlen in dieser Menge von Instanzen benötigen wir lediglich einen einzigen Schleifendurchlauf. Und für die andere Hälfte der Instanzen ist eben hier eine 1. Also die andere Hälfte, da sind wir hier. Und wenn hier eine 1 ist, dann ist wieder die Hälfte von allen, wo hier eine 1 ist, hat an der zweiten Stelle eine 1 und die andere Hälfte hat an der zweiten Stelle eine 0. Das heißt, für die eine Hälfte der Hälfte, also für ein Viertel, sind wir nach 2 Schleifendurchläufen fertig. Und jetzt sehen wir schon, es geht irgendwie allgemein dann so weiter. Das heißt, für den Anteil an ein halb hoch k der Zahlen brauchen wir k Schleifendurchläufe. Und daraus versuchen wir dann eben die durchschnittliche Anzahl der Schleifendurchläufe zu berechnen, was leider nicht ganz einfach ist. Also wir wollen irgendwie so einen Tn ausrechnen. Sagen wir erstmal, okay, das ist die Menge der n-bittigen Zahlen. Und dann summieren wir jeweils die Laufzeiten eben wieder einfach auf. Also für jede von diesen Zahlen summieren wir dieses T von i auf. Und jetzt setzen wir eben einfach ein, was wir uns darüber überlegt haben. Also T von i ist irgendwie k Schleifendurchläufe für den jeweiligen Anteil. Und für den Anteil, den brauchen das. Und es gibt gerade so viele Elemente in diesem Anteil, nämlich Menge von allen Elementen geteilt durch 2 hoch k. Ja? Kommt einfach daher. Und jetzt kann man dieses hier nach vorne holen und kürzen. Das heißt, das fällt irgendwie weg. Und dann bleibt noch übrig die Summe aus k geteilt durch 2 hoch k. Und die Summe von k geteilt durch 2 hoch k, ist nun in O von 1, aber die Frage ist natürlich, wie man da drauf kommt. So. Und um das zu zeigen, wollen wir eben zeigen, dass diese Summe hier kleiner ist als das hier. Und das machen wir per Induktion. Und dazu schauen wir uns den Basisfall an. Ist natürlich wie immer, wie bei den meisten Basisfällen, recht trivial. Wir setzen halt n gleich 1 ein und rechnen es aus und stellen fest, dass es stimmt. Ja, also n gleich 1 ist halt ein halb. Und wenn wir hier n gleich 1 einsetzen, dann kommt hier irgendwie raus 2 minus 1, 2 minus 1,5 und das passt. Und dann nehmen wir als Induktionsvoraussetzung, also auch vielleicht ganz kurz nochmal, wenn in der Hausaufgabe oder in der Klausur von einem Induktionsbeweis die Rede ist, dann möchten wir immer auch diese Elemente sehen, die einen Induktionsbeweis hat. Und euch wird vielleicht jetzt schon hier auffallen, dass der Induktionsanfang nicht besonders geistig anspruchsvoll war. Die Induktionsvoraussetzung auch noch nicht. Und ihr könnt euch auch vorstellen, dass es auf diese beiden Elemente in den meisten Induktionsbeweisen auch schon Punkte geben wird. Also lernt bei einem Induktionsbeweis, aus welchen Elementen der besteht. Und selbst wenn ihr irgendwie nicht so 100% sicher seid, ob ihr den ganzen Beweis dann hinbringt, schreibt schon mal den Anfang hin und schreibt die Voraussetzung hin. Da habt ihr auch schon Teilpunkte. Gut. Dann zum Induktionsschritt. Also beim Induktionsschritt gehen wir dann von n auf n plus 1. Das heißt, wir wollen jetzt sozusagen diese Formel für n plus 1 auf die Formel für n zurückführen, den Fall für n zurückführen. Das heißt, wir, und um das zu machen, teilen wir eben, was man bei so einer Summe normalerweise bei Induktion macht, man teilt es eben auf in das letzte Element hier, das ist dieses n plus erste Element und die n übrigen Elemente. Ja, die n übrigen Elemente haben dann wieder die gleiche Struktur wie die ursprüngliche Formel, die wir beweisen, also wie unsere Induktionsvoraussetzung. Und das heißt, hier können wir jetzt gleich unsere Induktionsvoraussetzung einsetzen. Das ist dann der nächste Schritt. Also kleiner gleich, hier einfach die Induktionsvoraussetzung eingesetzt. Jetzt geht's weiter. Wir bringen das hier irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner. Ja, indem wir diesen Bruch hier mit den hier mit 2 multiplizieren, dann steht hier unten eben 2 plus 1, 2 hoch n plus 1 und hier oben zweimal das da. Dann kann man das hier oben addieren, dann kommt irgendwie sowas raus. 2n minus n ist 1n, 4 minus 1 ist 3. Dadurch, so kommen wir hier hin. Und jetzt muss man es bloß noch ein klein bisschen umstellen. Also aus dem n plus 3 macht man n plus 1 plus 2 und hier unten steht eh schon das, was wir haben wollen. Und dann sehen wir, dass das genau die dass das genau dem entspricht, was wir tatsächlich zeigen wollten. Ja? Also für n plus 1 ist das hier gleich das da. Und damit ist es bewiesen. Für alle okay? Scheint so. Gut. Dann eine Zufallsvariable. Also sozusagen bisschen einen kleinen Exkurs, kleine Wiederholung von DS. Was ist eine Zufallsvariable? Eine Zufallsvariable ist eine Abbildung von einer Ergebnismenge Omega in die reellen Zahlen R. Ja? Wenn man das jetzt noch nicht mehr so genau weiß, dann sagt einem das vielleicht noch wenig. Wir schauen uns auch gleich Beispiele an. Eine Zufallsvariable über einer endlichen oder absehbar endlichen Ergebnismenge heißt diskret. Ja? Also wir haben absehbar und endlich viele Elemente in dieser Ergebnismenge von dem Zufallsexperiment, also zum Beispiel gezogene Karten aus einem Kartenspiel. Und den Wertebereich der Zufallsvariablen, das nennt man nun halt die Menge der x'en Element R, die halt von der Zufalls sozusagen in dieser Abbildung dann vorkommen als Bildelemente. Ganz normal, Definition von der Wertemenge, also die Menge der x in R, für die es ein Element in Groß Omega gibt, für das gilt, dass diese Zufallsvariable x dieses Omega auf das klein x abbildet. So, und diese Wertemenge ist dann entsprechend auch endlich beziehungsweise abzählbar unendlich. Und dann noch so ein bisschen Notation. Also wenn wir hinschreiben Wahrscheinlichkeit von Groß X gleich Klein X, dann meinen wir damit die Wahrscheinlichkeit von die Umkehrabbildung von dieser Zufallsvariable, wenn wir in die das X reintun, ja, dann kriegen wir sozusagen die Urbilder zurück und die Wahrscheinlichkeit davon. Und das ist halt einfach die Summe derjenigen Elementarereignisse, die Zufallsvariable auf dieses Element x abbildet. Also diese ganzen Wahrscheinlichkeiten summieren wir auf. Das ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass diese Zufallsvariable den Wert x annimmt. Okay, also wie gesagt, für wen diese Begriffe jetzt sozusagen relativ unbekannt sind, der ist jetzt vielleicht nicht 100% überzeugt und der sollte sich das dann nochmal in Ruhe zu Hause angucken, vielleicht auch mit dem DS-Buch oder in der Schule hat man das, glaube ich, wahrscheinlich auch schon gemacht. So, und jetzt eben mal ein konkretes Beispiel, damit das Ganze nicht ganz so abstrakt aussieht. Also wir ziehen aus einem Pokerspiel, in dem es irgendwie 52 Karten gibt, das bedeutet also 13 von jeder Farbe, da ziehen wir eine Karte draus. Okay? Und so ein typisches Glücksspiel, das heißt, wir bekommen bzw. bezahlen einen bestimmten Betrag, je nachdem, welche Farbe die Karte hat. Ja? Und eine Farbe, da gibt es jetzt eben Herz, Karo, Kreuz und Pik. Und wenn wir ein Herz ziehen, dann kriegen wir 4 Euro. Wenn wir eine Karo ziehen, kriegen wir 7 Euro. Bei Kreuz müssen wir 5 Euro bezahlen. Und bei Pik müssen wir 3 Euro bezahlen. Und weil das Kartenspiel ganz besonders spielerfreundlich ist, kriegen wir bei einem Ass noch zusätzlich 1 Euro. Ja, also wenn wir zum Beispiel das Pik Ass ziehen, dann würden wir nur 2 Euro zahlen müssen. wenn wir das Herzass ziehen, dann würden wir 5 € bekommen und so weiter. Ja? Dann ist die Ergebnismenge ist einfach die Menge der Karten, die wir prinzipiell in dem Kartenspiel ziehen können. Und die Zufallsvariable, die gibt dann eben zu jedem Ergebnis den Geldbetrag an, den wir bei diesem Ergebnis bekommen bzw. zahlen müssen. Dann ist die Wertemenge der Zufallsvariablen, sind eben alle möglichen Geldbeträge, die dabei rauskommen können, ja? Also, zum Beispiel, das wären diese 4, die 7, die minus 5 und die 3. Ja, 4, 7, minus 5, minus 3, das sind die normalen. Plus eben die, die dadurch entstehen, dass man so einen Ast zieht. Deswegen die minus 4, die minus 2, die 5 und die 8. Ja, so ergeben sich diese Werte. Und wenn wir jetzt zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit dafür ausrechnen wollen, dass wir 3 € zu bezahlen haben, bedeutet also, dass die Zufallsvariable den Wert minus 3 annimmt, dann müssen wir eben die Wahrscheinlichkeiten für alle Elementarereignisse aufaddieren, die zu dieser minus 3 führen. Und das ist halt jetzt zum Beispiel der, was ist denn das? Peak, oder? Ja, das ist der Peak König und so weiter bis Peak 2. Also ihr seht schon, ich spiele nicht so oft Karten. Das ergibt dann eben, wenn man es aufaddiert, 12/52 oder eine Wahrscheinlichkeit von 3/13. Gut. Jetzt ist, was uns natürlich in so einer Situation interessiert, ist, ob wir in dem Casino vermutlich verlieren werden oder vermutlich gewinnen werden. Im normalen Casino wissen wir das schon, ohne Rechnung. Aber hier wollen wir es uns genau angucken. Deswegen den Erwartungswert, also die Menge an Geld, die wir tatsächlich erwarten als Eingabe bzw. Ausgabe. Die Zahl kann also positiv sein, dann kriegen wir Geld zurück in Erwartung, oder negativ, dann erwarten wir, dass wir einen bestimmten Betrag zu zahlen haben. Und dieser Erwartungswert für eine Zufallsvariable x, der ist eben definiert wie folgt. Also wir multiplizieren den Wert, jeden Wert aus der Wertemenge von dieser Zufallsvariablen mit der Wahrscheinlichkeit, dass dieser Wert tatsächlich eintritt, und summieren die Ergebnisse auf. Ja? Und das wiederum ist im Prinzip das gleiche wie, wenn man das jetzt sozusagen das hier expandiert, dann steht hier sozusagen für jedes Elementarereignis multiplizieren wir die Wahrscheinlichkeit von dem Elementarereignis mit der Zufallsvariablen, mit dem Wert der Zufallsvariablen für dieses Elementarereignis. Und das ist halt nur dann definiert, wenn diese Summe tatsächlich konvergiert. Da geht es halt um unendliche Zufallsvariablen. Also wenn diese Menge hier unendlich ist, dann müssen wir uns die Frage der Konvergenz stellen, und nur dann ist es definiert. Jetzt noch ein wichtiger Sonderfall, der einem so ein bisschen die Intuition zurückbringen soll. Wenn wir jetzt sozusagen eine endliche Ergebnismenge haben, wo alle Ereignisse gleich wahrscheinlich sind, ja, zum Beispiel beim Würfeln, ja, dann entspricht der Erwartungswert dem Durchschnitt. Ja, und wie berechnen wir diesen Durchschnitt? Also wir können ihn natürlich mit der Formel berechnen, die wir da oben haben, aber das ist dann eben das Gleiche wie wir nehmen jeden einzelnen Wert aus der Zufallsvariablen, aus der Wertemenge der Zufallsvariablen und multiplizieren ihn mit 1 geteilt durch der Menge an Ereignissen, die auftreten können. Ja, also wie gesagt, typisches Beispiel, ihr würfelt mit so einem normalen Würfel, habt ihr die möglichen Ergebnisse sind eben 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 und der Erwartungswert ist dann eben ein Sechstel mal 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. Gut, und eben die Literatur dazu, also erstmal das Beispiel vielleicht einmal ausgerechnet. Hier der Erwartungswert für diese Zufallsvariable, die wir uns vorher angeguckt hatten. Also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man 4 Euro zurückbekommt, ist eben 12/52. Die Wahrscheinlichkeit, dass man 5 Euro bekommt, ist 1/52 und so weiter und so fort. Die Wahrscheinlichkeit, dass man 5 Euro zahlen muss, ist 12/52. Ja, also einfach diese Rechnung, die wir hier vorher einmal gemacht haben, die wiederholt sich dann eben für jede einzelne, für jeden Geldbetrag. Irgendwo ist auch unser 3/13, nämlich hier, unser 12/52, nämlich hier. Und dann addieren wir diese ganzen Dinge auf und dann ist der Erwartungswert eben irgendwie 43/52. Ist also irgendwie kein normales Casino, weil wir einen positiven Erwartungswert haben. Gut. Und das Ganze nachzulesen ist in dem zweiten Band von den diskreten Strukturen. Das haben zumindest die Informatiker auch bald. Das ist dieses diskrete Wahrscheinlichkeitstheorie. Wir werden euch damit weder in der Übung noch in der Klausur zu sehr quälen. Also da werdet ihr nur so Standardsachen, also da werden wir nicht ins Detail gehen, darum geht es ja in der Vorlesung, in der Veranstaltung geht es hier nicht, aber ihr müsst das halt ungefähr, ein grundlegender Zugang dazu haben, um eben so eine Rechnung zumindest nachvollziehen zu können und in einfachen Fällen auch selbst zu machen zu können. Seht ihr in der Übung. So. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir noch was Neues anfangen sollen. Ja. Ja, wenn man die Studenten fragt. Aber eigentlich haben wir noch 5 Minuten, da können wir noch ein bisschen weitermachen. Jetzt etwas mehr Elan, Anfang vom Semester. Also wir schauen uns als Beispiel an, den Erwartungswert, eine Münze zu werfen, bis sie zum ersten Mal Kopf zeigt. Also wir werden das nicht mehr bis zum Ende machen, aber dass ihr zumindest noch so seht, worum es dann in der nächsten Vorlesung gehen wird. Also wir haben eine Zufallsvariable k, welche irgendwie die Anzahl der Versuche beschreibt. Und wir sagen, wenn k ungerade ist, dann muss der Spieler etwas an die Bank zahlen. Und wenn das k gerade ist, dann bekommt der Spieler etwas von der Bank zurück. Und jetzt ist natürlich die Frage, also erstmal, was man jetzt auf den ersten Blick schon mal, was auffällig ist an dieser an diesem Beispiel ist, es ist irgendwie, wir haben unendlich viele mögliche Werte für dieses K, logisch, weil im Prinzip kann man bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag die Münze werfen und niemals Kopf bekommen. Ja, das heißt, es gibt irgendwie unendlich viele Varianten, die in der Praxis natürlich immer unwahrscheinlicher werden. Also die größeren Ks werden natürlich immer unwahrscheinlicher. So, und jetzt gibt's von dem Spiel, schauen wir uns mehrere Varianten an. Und die erste Variante ist, dass der Spieler jeweils K Euro bekommt oder halt K Euro bezahlt. Und in dem Falle existiert dieser Erwartungswert und man kann ihn eben ausrechnen. Die zweite Variante, die wir uns dann anschauen werden, ist, der Spieler bezahlt oder bekommt 2 hoch K Euro, da existiert der Erwartungswert nicht. Und die dritte Variante, die wir uns anschauen werden, ist, der Spieler bekommt oder bezahlt 2 hoch k durch k Euro. Und da existiert der Erwartungswert wiederum nicht. Gut, dann würde ich sagen, gibt es noch Fragen? Nein? In dem Falle wünsche ich euch dann einen schönen Nachmittag und nächste Woche wird euch der Herr Seidel hier wieder begrüßen.